Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jürgen Neffe in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen in Stuttgart.
Ihre Biografien über Albert Einstein und Charles Darwin wurden mehrfach ausgezeichnet, auch international als Book of the Year der Washington Post zum Beispiel. Und jetzt haben Sie Karl Marx eine Biografie gewidmet. Zum 200. Geburtstag sind Sie auch morgen beim Festakt in Trier dabei. Wenn Karl Marx jetzt hier mit am Tisch säße, was würden Sie ihm sagen wollen?
Macht weiter, womit ich begonnen habe. Was er sagen würde, was ich sage.
Was Sie ihm sagen wollen. Sie haben sich ja intensiv mit ihm beschäftigt.
Würde ich sagen, er wollte ja kein Denkmal. Das ganze Geschiebe hätte er gar nicht gewollt.
Die große Statue, die morgen 5,5 Meter hoch in Trier.
Ja.
Also
da habe ich natürlich eine ganz eigene Meinung dazu. Ich finde, wenn die Stadt Trier Marx ehren will durch eine Statue, soll sie eine bestellen, also eine Ausschreibung machen und dann auch bezahlen und sich nicht ausgerechnet von der chinesischen Regierung schenken lassen.
Werden Sie es morgen sagen?
Ja.
Die spaltet ja sowieso diese Figur. Aber erstmal, was Sie Marx sagen würden.
Ich würde Marx sagen, keiner ist unsterblich, aber ich stelle fest, an deinem 200. Geburtstag, du bist schon schwer verderblich. Er lebt immer noch, er ist immer noch sozusagen unter uns, er polarisiert immer noch, das erlebe ich auf meinen Reisen. Also wenn jemand so eine lange Nachwirkung haben kann als Philosoph und Ökonom und Politiker und Historiker und so weiter, dann bedeutet das schon, dass da viel drinsteckt in seinem Werk. Und persönlich würde ich ihm sagen, weißt du was, ich würde gerne mal mit dir ein Bier trinken gehen, aber in der WG möchte ich nicht mit dir wohnen.
Weil er so anstrengend war als Typ?
Anstrengend, wurde auch als arrogant beschrieben und aufbrausend konnte er sein, also rechthaberisch. Das Dumme ist nur, wenn man das dann so liest, er hat dann auch oft recht gehabt, ne? Wenn man das immer so die zwei Seiten oder auch so besserwisserisch, nicht? Das ist eigentlich ein negatives Wort, aber wenn es jemand auch mal besser weiß, dann ist es irgendwo dazwischen. Aber ich hätte natürlich gern mit ihm diskutiert. Ich habe sein ganzes Werk gelesen und da lese ich Botschaften heraus, die ich in anderen Büchern oder Artikeln auch nicht finde und frage mich dann, habt ihr das nicht gesehen? Oder ich würde ihn fragen, hast du das so gemeint?
Ja, weil es gibt so viel Interpretationsspielraum natürlich auch bei Marx. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum er nach wie vor so aktuell ist und warum sich so viele die Theorien von Marx auch zu eigen gemacht haben.
Ja, ich sehe das ja wie ein Kunstwerk, das kennen wir alle. Ein Gemälde zum Beispiel, das jede Generation neu betrachtet und das immer noch frisch wirkt. Aber wir sehen es immer mit anderen Augen. Und deshalb darf man und sollte man auch heute wieder einen Blick auf Marx werfen. Nicht nur, weil der Interpretationsspielraum groß ist. Das könnte ja auch leicht so wolkig werden. Nein, weil er sehr tiefe Wahrheiten über unsere Welt ausgesprochen hat, die immer noch gelten.
Ja, man sagt eben, seit der Eurokrise ist Marx aktueller denn je. Sehen Sie das auch so?
Das war für mich der Anlass, mich mit Marx zu beschäftigen. 2008, wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf. Ich war in einem kleinen italienischen Städtchen im Urlaub an dem Tag, als in Nachrichten kam, eine kleine Bank, deren Namen ich noch nie gehört hatte, der Name ist Lehman Brothers, sei pleite. Da denkst du ja, gut, das ist halt eine Bankpleite, aber die Welt stünde am Abgrund. Und da wurde einem auf einmal bewusst, was los ist. Ich bin dann an einen Geldautomaten, weil ich Bargeld brauchte und der sagte Transaction denied.
Gibt's
und
nicht.
Gibt kein Bargeld. Und dann habe ich gedacht, aha, so läuft das also. Die geben uns unser Geld nicht. Das ist ja mein Geld, was dort liegt. Natürlich naiv, am nächsten Tag ging alles wieder. Ich habe auch nichts unter die Matratze gepackt. Aber was dann passierte, die Zeitungen hatten immer wieder die identische Überschrift: Hatte Marx doch recht.
600 Seiten über Karl Marx haben Sie geschrieben in Marx, der Unvollendete. Und Sie beginnen mit dem Londoner Friedhof, wo Marx begraben liegt. 4 Pfund Eintritt zahlt man schon, um auf dieses Areal zu kommen. Waren Sie dort?
Ich habe dort 2 Tage verbracht und gestaunt, wie viele Leute vorbeigehen. Aber vor allen Dingen habe ich mir Gedanken gemacht über dieses völlig unpassende Denkmal für einen Friedhof. Das wurde da 1956 von den britischen Kommunisten hingestellt. Gehört da nicht hin und gehört vor allen Dingen auf diesen Friedhof nicht. Denn der ist wunderbar, wenn Sie mal nach London kommen, fahren Sie nach Highgate, liegen viele Prominente auch. Und dieser Friedhof ist so gemacht, dass das alles verfällt, aber natürlich von Gärtnern gepflegt. Grabsteine fallen um, Engel verlieren ihre Flügel und es überwächst alles und so weiter. Und
ist trotzdem, doch eigentlich ganz schön.
Ja, das ist so ein Zeichen gelebter Vergänglichkeit, nicht? Aber der Marx, der ragt da so raus, der ist in 100 Jahren noch genauso da und das passt eigentlich nicht. Wobei, Das ursprüngliche Grab gibt es noch, wo die Familie begraben ist. Und das verfällt genau nach Plan unter hohen Bäumen und im Schatten und so weiter. Und er steht da und protzt und guckt auf die anderen Gräber so richtig herab. Und es ist so massiv, so monumental, eigentlich wie wir das ja aus der Zeit des Ostblocks kennen, aber heute...
Aber andere Denkmäler über Marx kennt man ja gar nicht. Also man kennt ja wirklich nur diese Statue, der Mann mit Rauschebart.
Ja, es gibt in Berlin gibt es zum Beispiel auch so einen Büsten und sowas. Das ist vielleicht angemessener, wenn es auf Augenhöhe mit uns ist. Ich finde das auch ganz wichtig. Aber natürlich gibt es auch das Marx-Engels-Denkmal am Alexanderplatz, auch so mächtig.
In Chemnitz erinnern wir uns an das große Karl-Marx-Denkmal.
Der größte Kopf in Karl-Marx-Stadt damals, der größte Kopf, der überhaupt je irgendwo hingestellt worden ist. Die sind auch ganz stolz auf ihren Nischel. Und es ist natürlich total beeindruckend. Das zeigt auch dieses ganze Sowjet-Gigantomanie, die man ja immer wieder gesehen hat.
Ja, und wenn man in Ihre Biografie schaut, dann enden Sie, das letzte Wort ist Kampf. Ist dieses Wort auch so sinnbildlich für den Menschen Karl Marx?
Ja. Also ich habe auch mal mir den Spaß gemacht, das kam ja heute alles nachzuzählen, wie oft Kampf und Kämpfen in seinen Schriften vorkommt. Das sind mehrere tausend Mal.
Mehr als 12.000 schreiben Sie, glaube ich, sogar.
Ja, mehr als 12.000 Mal, man muss sich das vorstellen. Also einer, der nicht kein Kämpfer ist, der schreibt nicht 12.000 Mal Kämpfen. Und er war Kämpfer, leider auch immer gegen Freunde und Vertraute. Und wenn die nicht ganz auf seiner Linie waren, war er dann auch, konnte er sehr unangenehm sein. Man denkt ja immer, solche Leute kämpfen vor allen Dingen gegen den wirklichen Gegner, aber man möge sich nur die heutige Linke oder vielleicht auch die SPD angucken, die kämpfen ja mehr untereinander als gegen den eigentlichen Gegner.
Was war Marx denn auch bereit in Kauf zu nehmen für diesen Kampf? Hat er es mit der Gewalt genommen?
Also er war nie gewalttätig. Das ist auch mal, es wird immer irgendwie in falsch gelesen, falsch interpretiert. Er war eher ein friedliebender Mensch. Er hat keine
wurde mal verhaftet, weil er einen Säbel dabei hatte, schon als junger Student.
Ja, da gut, das war noch Hallodri der Studentenzeit. Und er hat auch mal eine Waffe gehabt, weil man ihn bedroht hat, aber die hat er nie benutzt. Er hat nie eine Barrikade aktiv gesehen. Er war kein Revolutionär. Selbst Engels, sein Freund, ist noch in den badischen Aufstand gezogen, hat mit Glück überlebt. Oder Bakunin, solche Leute, die haben richtig Rabatz gemacht. Das ist alles nicht Marx. Taten sind seine Worte. Er hat geschrieben, er war ein Schreibtischtäter. Und er hat eigentlich nur dieses Gewaltbefürwortung, nur 48, 49, als diese Revolution unterging. Da schreibt er immer, das wird immer so alles auf die Goldwaage gelegt. Gegen euren Terror, den meint den staatlichen, hilft nur Terror. So, aber das verstehe ich aus der Situation. Das haben 68er auch gesagt.
Das war die Wut der Bürger. Ja. Wir wollten eins noch klären. Karl Marx, ein Heinrich Heine für Arme?
Ja, da müsste man vielleicht sagen, dass die beiden sich kannten, in Paris kennengelernt haben und gegenseitig sich beeinflusst haben. Also für Arme würde ich nicht sagen. Bei Marx wird immer Arme und Reich gesagt. Marx hat nicht den Reichtum bekämpft, mit keinem Wort, sondern die Armut, hat sich gefragt, warum, wenn der Kapitalismus so viel Reichtum schafft, warum gibt es dann immer noch so viel Arme? Aber er hat natürlich fulminant schreiben können und ist dadurch von Heine beeinflusst worden.
Deshalb, er hat sich auch in Gedichten versucht?
Ja, aber das ist nicht so ganz gut gegangen. Hat das auch
ist vielleicht dann
erkannt.
Der Heinrich-Heine-Teil für Arme, oder?
Ja, nein, ich finde später, also keine Dichtung schrieb, aber wenn man das Kommunistische Manifest liest, das ist so fulminant. Er hat von der Heine-Sprache sehr viel profitiert, aber umgekehrt, das darf man nicht vergessen, der Heine auch von ihm. Man sagt ja, der Marx habe Heine eigentlich politisiert, wobei man auch sagen muss, beide Marxens, Jenny und Karl Marx, waren mit ihm befreundet und der Heine ist auch zu Jenny gegangen, wenn er Kritik gekriegt hat und sich ausheulen musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man dann Weberlied ansieht und das Wintermärchen, das ist ganz klar von Marx beeinflusst. Also der hat ihn sozusagen politisch geweckt, so wie er kurz vorher selber politisch geweckt worden war.
Ja, und Sie haben das Kommunistische Manifest gerade erwähnt. Das ist bei den meistverkauften Büchern der Welt auf Platz 4, 500 Millionen Mal verkauft. Meistverkauft heißt aber natürlich nicht meist gelesen. Inwiefern, glauben Sie, haben sich die Menschen wirklich damit auch auseinandergesetzt?
Also beim Manifest mit seinen 25 Seiten würde ich auch jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin nochmal empfehlen. Das ist, kann man sich auch runterladen, man muss gar nicht kaufen. Das haben haben sicherlich ganz, ganz viele gelesen. Beim Kapital sieht die Sache natürlich anders aus. Nein, das ist ein so durchkomponierter Text. Ich habe auch ein langes Kapitel dem gewidmet, weil ich als Autor und Schriftsteller so begeistert bin, wie er dann auch zum Beispiel, denkt man ja, proletarier Länder, vereinigt euch, das ist der einzige Satz, wo er die Arbeiter anspricht. Sonst spricht er nur die Kapitalisten an und ihr glaubt und ihr macht und so weiter. Und er feiert sie dann als Revolutionäre zum Beispiel. Und das ist natürlich sehr zynisch, weil die am meisten die Revolution fürchten, feiert er als Revolutionäre.
Ja, und Sie sagen jetzt gerade, Sie hat es so begeistert. Konnten Sie denn als Marx-Biograf überhaupt noch den kritischen Blickwinkel wahren, was ja auch so wichtig ist?
Ja, Begeisterung war jetzt hier rein schriftstellerisch gesagt. Politisch bin ich an vielen Stellen überhaupt nicht einverstanden. Ich bin auch nie Marxist gewesen, bin auch kein Marxist. Es waren mir immer zu verbohrte Leute. Und Marx hat ja auch gesagt, alles, was ich weiß, ich bin kein Marxist. Nein, er seine Lehre... An der Stelle möchte ich ihn verteidigen, ja, wenn ich das darf, war kein erstarrtes Dogma. Er hat was in Bewegung beschrieben, er hat Dynamik beschrieben und er wusste, es geht immer weiter. Das ist jetzt nicht zu Ende und jetzt ab jetzt machen wir es so.
Aber wird Marx nicht in vielerlei Hinsicht viel zu sehr auch glorifiziert? Begegnet Ihnen das?
Oh ja, mir begegnet die alles, die Verteufelung und die Glorifizierung. Also ich habe Erlebnisse jetzt in den letzten Monaten gehabt, wo man nur staunt. Im Heiligen Damm steht eine Dame von, Frau von aus dem Westen, sehr betuchte Dame, nach meiner Veranstaltung steht vor mir und sagt, ganz toll, Sie haben mich überzeugt, aber Ihr Buch kann ich nicht kaufen. Ich sage, wieso? Sowas kann in meinen Kreisen nicht im Bücherschrank stehen.
Welche Begründung hatte sie?
Ja, Marx ist rotes Tuch, Marx ist Kommunismus und dann sagt er sie noch, verschenken kann ich das erst recht nicht, falsches Signal. Man staunt, nicht? Und dann gibt es wieder welche, die stehen da im hohen schönen Haus in Berlin, das ist so ein Plattenbaustadtteil im Osten, halten mein Buch vor ihre Brust und sagt, Herr Neffe, Sie haben mir ein Stück meines Lebens zurückgegeben, weil die natürlich mit Marx aufgewachsen sind und so weiter. Und jetzt können Sie den auch mal menschlicher sehen. Ihnen wurde ja ein ganz bestimmter Marx eingetrichtert.
Wir wollten über die Begegnung zwischen Marx und Engels sprechen. Wann sind die sich das erste Mal begegnet?
Das erste Mal kurz bei einem Besuch von Engels in der Redaktion in Köln, wo Marx gearbeitet hat. Und offenbar mochte Marx ihn nicht. Wurde nicht genauer gesagt, warum, aber es war halt ein Fabrikantensohn, der aber als Journalist schon ziemlich toll schreiben konnte. Aber persönlich stimmte die Chemie bei diesem ganz kurzen Treffen nicht. Wie Marx später berichtete. Und dann die eigentliche Begegnung fand im August 1844 statt. Aber ich sage mal, die eigentliche Begegnung fand vorher statt, nämlich über ein Manuskript. Also der Engels hat dem Marx als Redakteur der deutsch-französischen Jahrbücher ein Manuskript geschickt. Und für mich ist das der Heureka-Moment in Marx' Leben gewesen oder ein Heureka-Moment.
Und wie lässt sich dann aber auch erklären, dass es ja eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen den beiden gegeben haben soll?
Ja, dieses Manuskript hat dem Marx gezeigt, der denkt ja genau wie ich. Nur er hat auch noch Wirtschaft verstanden. Da hat Marx praktisch am nächsten Tag angefangen, sich mit Ökonomie auseinanderzusetzen. Und dann sind die beiden sich in Paris begegnet. Und von Anfang an war die Seelenverwandtschaft offenbar da, sagen beide in ihren Erinnerungen. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie Gleichgesinnte waren, aber auch sich sofort als symbiotisch verstanden haben. Symbiose in der Biologie heißt, zwei Partner tun sich zusammen, jeder profitiert, aber jeder leistet was Unterschiedliches. Und das darf man nicht vergessen, sie sind jetzt nicht zwei Gleiche.
Ja, aber bei der Symbiose kann ja auch die Individualität eigentlich verloren gehen.
Ja, es ist ja auch ein bisschen traurig für vielleicht Marx, dass es gibt Goethe-Werke, es gibt Nietzsche-Werke, aber es gibt keine Marx-Werke, es gibt nur ME, immer MEW, Marx-Engels-Werke, Mega Marx-Engels-Gesamtausgabe, das hat sich an den gekettet sozusagen.
Eine Abhängigkeit, die er ja auch finanziell von Engels hatte.
Engels wusste ja auch schon, sagen wir mal, als Kapitalist hat er investiert, weil heute würden wir wahrscheinlich nicht über Friedrich Engels sprechen ohne Marx. Und das ist natürlich wirklich ein symbiotischer Zustand. Hat die Familie durchgefüttert, kann man sagen. Ich nenne das ja Mäzenatentum, weil er wusste, Marx arbeitet an einem großen Werk, hat sie aber auch nicht überfüttert. Also er hat sie schon knapp gehalten und das geht immer wieder, dass Marx dann pleite ist und dann wird ein Schein wieder geschickt von Manchester. Engels war am Ende ziemlich vermögend und zu Marxens großem Glück ab 1870, also 13 Jahre vor seinem Tod, hat Engels der Familie eine Rente ausgesetzt und dann war das endlich vorbei.
Könnte man sagen, Marx war für Engels eine Investition?
Ja, ich sag ja sowas, ich werde ja für alles beschimpft, was ich sage, aber ich sag's trotzdem. Natürlich war das eine Investition, aber Engels war natürlich auch politisch bewegt. Also wenn man das darauf reduzieren würde, wäre es absolut falsch. Aber auch, ja, im Ergebnis Wir reden heute über Marx Engels, nicht? Und in der DDR wurde oder in der Sowjetunion wurde immer der Marx Engels Leninköpfe gezeigt und so weiter.
Und in Sachen Geld konnte Marx, glaube ich, nicht so wirklich gut mit Geld auch umgehen. Deswegen war er ja auch so abhängig von Engels.
Das Fatale ist, dass Marx eine wahrscheinlich die beste Frau seines Lebens geheiratet hat, aber die konnte auch nicht mit Geld umgehen. Beziehungsweise, ich finde das ja auch bewundernswert, die konnten sehr wohl mit Geld umgehen, im Sinne von, die konnten es gut ausgeben. Wenn dann mal eine Erbschaft da war, wurde gleich ein neues Haus bezogen, neue Möbel gekauft, selbst die Puppen der Kinder, der Mädchen wurden vom Schneider eingekleidet und dann gab es Partys und mit Champagner. Und wenn das eigentlich für 5 Jahre hätte reichen können, da war nach einem Jahr wieder Schluss und die standen wieder beim Pfandleiher. Also sie haben nicht die schwäbische Hausfrau gegeben. Aber
hatte Marx das von der Familie nicht mitbekommen? Sein Vater war Rechtsanwalt?
Er war ein Prinzenkind, so richtig kennt man ja heute auch, so ein Verwöhnter. Und der kriegte halt alles, was er wollte. Er ist relativ wohlbehütet und wohlhabend aufgewachsen. Aber 5%. Jenny war die erste Familie in Trier. Ihr Vater war preußischer Gesandter. Die haben das nicht mitbekommen, wurden verwöhnt. Ja, das gibt's ja heute auch, ne? Das, wo ich mal sage, man muss den Kindern auch beibringen, dass es endlich ist. Geld ist eine endliche Menge. So taschengeldmäßig.
Klare
und so.
Regeln setzen.
Ja, und dann gibt's einen Brief, wo der Vater schreibt, in diesem Jahr als Student hast du mehr ausgegeben, als ich verdient habe im ganzen Jahr. Man muss sich das mal vorstellen.
Also frech im Grunde eigentlich. Sie arbeiten als freier Autor, sind in Herne geboren, haben in Aachen ihren Doktor gemacht mit einem biochemischen Thema und wurden jetzt Biograf von Marx, von Darwin, von Einstein. Was hat Sie denn damals aus dem Labor geholt?
Das Labor. Das war mir zu eng, das war mir zu klein, zu spezialistisch, das war auch zu giftig. Ich habe ja in der Biochemie gearbeitet. Aber musste auch Tiere umbringen, was ich ganz furchtbar fand, also für eben solche Tierversuche, für Zellengewinnung. Und es war mir zu spezialistisch. Es war so ein Moment, als mein bester Freund damals, der ist Arzt, nicht mehr verstanden hat, worüber ich arbeite, obwohl es ein medizinisches Thema war. Und ich hatte Lust raus in die Welt, mit Menschen reisen, Menschen begegnen und so weiter. Und habe dann schon während der Doktorarbeit angefangen, frei journalistisch zu arbeiten. So ganz auf dem unteren Niveau, Aachener Nachrichten, Ortsverein, SPD und sowas.
Es wurde dann aber schnell größer, wo Sie gerade auch das Gift erwähnt haben. Sie haben dann nämlich als Wissenschaftsjournalist gearbeitet an einem Fall, an einem Unglück in Indien. 1984 passierte
das. Genau, 3. Dezember 1984, als ich morgens aufwachte, kam die größte Chemiekatastrophe der Geschichte. Eine amerikanische Firma namens Union Carbide, da ist was in den Kessel hochgegangen. Und da habe ich zu meinen WG-Leuten gesagt, wenn ich da jetzt nicht hinfahre, dann werde ich nicht Journalist. Wenn ich diesen Ruf hören will, jetzt habe ich ihn gehört und bin dann eben nach Indien gefahren und habe von dort berichtet. Ich hatte den großen Vorteil, ich kannte mich aus, hatte mir noch in der Bibliothek die Toxikologie dieses MIC, Methylisocyanats, besorgt. Und als ich dort ankam, gingen alle Türen auf, weil die Ärzte warteten auf sowas, sie hatten das nicht.
Aber da sind natürlich ganz viele Menschen auch umgekommen. War das nicht auch gefährlich, dann dorthin zu reisen für Sie?
Das war mir in dem Augenblick nicht klar, aber das gibt es natürlich auch, das wird ja vom Wind weggetragen. Es sind etliche Tausend, also die Zahlen schwanken da auch, aber mindestens 5.000, wahrscheinlich vielleicht sogar 10. Was viel frappierender war, es gab etwa 200.000 Schwerverletzte, also Leute, die nicht mehr atmen konnten, die es aber überlebt haben, und überall lagen tote Kühe rum und so weiter. Das war biblisch. Das ist irgendwie eine absolute Katastrophe. Um die Fabrik gab es illegale Slums, da waren die meisten Leute umgekommen, die Krankenhäuser überfüllt. Man hörte nur Röcheln, Husten, Blutspucken und so weiter.
Und worin sahen Sie Ihre Mission? Was hat Sie dort an diesen Ort, wovon alle Menschen geflohen sind, die noch fliehen konnten, was hat Sie dorthin getrieben?
Ich dachte, man muss der Welt darüber berichten. Das ist erstmal ein Unglück unserer Zivilisation, was wir dorthin getragen haben. Einer Pestizidfabrik. Da hatte ich sowieso immer schon meine Probleme als Chemiker, weil ich um die Giftigkeit weiß. Wir hatten damals immer das große Thema hier der Rhein und so, der schmutzige Rhein. Aber eben, dass die eigentlich ja völlig unschuldigen Menschen jetzt da in sowas reingezogen werden. Und ich wollte auch wissen, wie es passiert ist. Das war ja auch dann, das hätte verhindert werden können.
Die Ursache war menschliches Versagen?
War im Prinzip menschliches Versagen, weil man gesagt hat, naja, die Kiste läuft noch eine Weile, aber man hätte das austauschen müssen, wie man es in Deutschland sowieso getan hätte. Aber ist ja nur Indien. Also es gab den menschlichen Aspekt, den wissenschaftlichen, den medizinischen, aber auch schon, wenn Sie so wollen, ganz früh so einen kapitalismuskritischen Grund oder Motivation, weil ich mir immer gedacht habe, dass wenn man schon zulässt, dass sowas gemacht wird, BASF und wie die hier alle heißen, dann müssen wir das ganz stark regulieren. Man darf doch weder die Arbeiter noch die Bevölkerung gefährden.
Aber erstaunlich, dass man sie dort hat frei arbeiten lassen. Das wurde doch sicherlich auch viel vertuscht.
Das war meine Eintrittskarte. Diese paar Publikationen, die ich im Koffer hatte, die dann dort noch mit so einem Feuchtkopierer hektografiert wurden und rumgereicht. Ich war dann, obwohl ein Nichts unter den Journalisten, war ich dann der kleine Star, einfach deshalb, also gegenüber New York Times und diesen Leuten, das waren halt politische Korrespondenten, die hatten keine Ahnung von Tuten und Blasen, was da wirklich abgelaufen ist, warum die Menschen und so weiter. Und deshalb öffneten sich mir alle Türen und man hat mich eher immer die ganze Zeit unterstützt.
Sind Sie eigentlich ein guter Segler?
Kein guter, nein. Ich kann's. Ich habe den Segelschein auch nicht gemacht, nachdem ich die praktische Prüfung bestanden habe. Kriegt sich damit, dass man noch so viel Zeugs machen muss, Rotkreuzkurse. Ich war schon Erste Hilfe bzw. Rotkreuzhelfer und das kann ich alles und dass man das in Deutschland wieder alles nachweisen muss, ein Seetest. Der Segellehrer hat damals in Hamburg gesagt, du kannst wunderbar segeln. Ich bin auch viel in der Ostsee und der Karibik und so gesegelt. Guter Segler würde ich nicht sagen, aber ein Segler mit Verständnis. Ich verstehe die Winde und so weiter. Und da muss man nicht jede kleine Detailfrage auflösen können und nicht diesen ganzen Papierkram machen.
Denn Sie haben ja zum 200. Geburtstag von Charles Darwin seine Reiseroute der Beagle nachempfunden, aber mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, also nicht nur mit dem Segelschiff.
Nein, womit waren Sie noch unterwegs? Ich habe versucht, so viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen, wie es geht, aber natürlich kann ich jetzt nicht über den Pazifik segeln, das dauert einfach zu lange. Die großen Strecken bin ich schon geflogen, aber...
Das ging von England über die Kapverden nach Brasilien? Wie war die Tour?
Also England, Kanaren, da sind die aber nicht gelandet, in Teneriffa, dann auf die Kapverden rübergeflogen und das bin ich alles geflogen und dann nach Brasilien, Fortaleza und von dort hat der Darwin ja viel auf dem Land gemacht, das habe ich auch, mit einem VW-Bus zu Pferd in Argentinien, aber eben auch so eine Fahrt, die Beagle sozusagen nachgestellt, durch Zufall kannte ich einen Reeder, der mir erlaubt hat, auf einem Containerschiff mitzufahren und wir sind dann an der patagonischen Küste ganz runtergefahren, dann aber auch so ganz abenteuerliche Fähren, da ganz unten gibt es keine Straßen mehr, da gibt es nur Wasserwege, so Magellanstraße und sowas. Dann hatte ich das Glück, ein Kreuzfahrtschiff, ein kleines mit 100 Passagieren, also eher ein Expeditionsschiff, die MS Bremen, hat mich mitgenommen auf die Falklandinseln. Da kommt man auch nicht so leicht hin. Und von dort kann man auch nicht nach Argentinien zurück. Man muss über Chile, weil die sind ja immer noch verfeindet da, die Engländer an dem Punkt. Und da sagte der Kapitän, sag mal, warum fährst du nicht einfach weiter mit? Und dann sagte ich, ja, aber ich habe ja... Und so. Und dachte, nein, in deine Kabine kommt keiner mehr. Wenn du uns als Ersatzmann für einen Vortrag zur Verfügung stehst, kannst du mit. Und dann bin ich halt noch in die Antarktis und eben, das wollte ich, zu Kap Horn.
Also die 7 Monate waren Sie permanent unterwegs und haben diese Reise nachempfunden. Gab es Momente, wo Sie sich Charles Darwin ganz besonders nah gefühlt haben?
Ja, viele. Aber besonders natürlich, das ist ja Klischee, aber Galapagos natürlich. Wenn man das zum ersten Mal erlebt und dann sein Tagebuch gleichzeitig liest, vor allen Dingen diese nicht scheuen Tiere bis heute, die eben nie mit Menschen zusammengelebt haben. Sie können sich jedem Vogel, jeder Echse nähern. Und das hat man noch nie gesehen. Das ist wie so ein Streichelzoo ohne Zäune. Das ist ganz merkwürdig. Da habe ich ganz viel verstanden, vor allen Dingen auch, ich bin die Insel natürlich mit Forschern besucht, auf die man sonst nicht kommt, wo Darwin war, wie unterschiedlich die sind. Dann habe ich auch begriffen, naja, wenn der das auch gemacht hat und gesehen hat, da sind die Vögel so, da sind die Echsen so, da sind die Eidechsen, die Schildkröten, dann versteht man auch, wie er auf die Ideen gekommen ist. Aber natürlich habe ich mich auch zum Beispiel, als ich mit den Gauchos geritten bin die Woche, bei ihm waren das viele Wochen, dieses Gaucho-Leben, das beschreibt er schon so, wie es heute auch noch in Teilen ist. Abends am Feuer sitzen und keine Pferde oder Kühe schlachten, sondern die haben immer ein paar Schafe mitlaufen und dann abends wird dann gegrillt.
Ein Schaf gegrillt.
Ja.
Okay.
Gracias a la vida.
Mercedes Sosa in SWR 1 Leute, gewünscht von unserem Gast Jürgen Neffe. Gracias a la vida singt sie da. Ist das so ein bisschen auch Ihre Lebenseinstellung, ein Danke ans Leben?
Ja, ich habe ein reichhaltiges Leben gehabt, das auch damit zu tun hat, dass ich immer wieder mutig neu angefangen habe. Ich bin so jemand, der immer wieder sich versucht neu zu erfinden Und seit meinem letzten runden Geburtstag habe ich gesagt, alles, was jetzt noch kommt, ist eigentlich die Sahnehaube. Das ist noch ein Geschenk. Ich habe eigentlich alles gehabt. Natürlich hat man Tiefen und Höhen. Aber insgesamt, ich wollte verstehen, warum ich hier bin. Ich möchte verstehen, warum ich hier bin, wie die Welt tickt, wie mein Körper tickt. Und habe mich mit all diesen Themen auch beschäftigt. Deshalb schreibe ich auch diese Bücher.
Ja, und Sie haben ganz unterschiedliche Stationen gehabt in Ihrem Leben. Sie waren Wissenschaftsautor bei GEO, Sie waren dann auch beim Spiegel-Korrespondent, Sie waren dann Leiter der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin.
Des Büros so, der Max-Planck-Gesellschaft.
Ja. Aber vielleicht können Sie sagen, was war denn so ein ganz besonderer, wenn Sie sagen, es hat Sie immer wieder auch weitergezogen. Was macht da Ihren Antrieb aus?
Ich kann das vielleicht von der New York-Zeit sagen, wo ich 3 Jahre war. Das erste Jahr war nur spannend, das zweite wurde Routine und beim dritten hast du es schon gesehen.
Sie langweilen sich schnell.
Ja, nee, wenn ich es kapiert habe, wie der Hase läuft, dann, das geht mir beim Reisen auch so, dass ich dann oft denke, naja, das sieht ein bisschen anders aus, ist aber das Gleiche. Und wenn ich etwas durchdrungen habe, will ich da nicht bleiben. Ich kann da auch nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben und sagen, das mache ich zu. Ich verstehe, dass das Leute gern machen. Bis zum Ende meines Lebens bin ich jetzt Anwalt oder Musikredakteur, ist ein toller Job, oder nur Kino als Journalist. Es reicht mir nicht. Ich habe eben Bücher besprochen, Kinofilme, Theaterstücke und alles. Ich wollte alles ausprobieren.
Steckt da auch ein großer Freiheitsdrang drin, weil Sie jetzt eben auch als freier Autor arbeiten seit vielen Jahren?
Ja, das ist eine Mischung aus Freiheitsdrang und Neugier. Ich bin unglaublich neugierig, war ich als Kind schon. Ich wollte einfach wissen, warum der Ball fällt und so weiter. Und Freiheitsdrang ist bei mir wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt worden. Ich werde immer auch schon als kleines Kind als Rebell beschrieben. Und habe immer meinen Willen durchgesetzt.
Ja, Sie sind ja auch jemand, der vielleicht auch der Politik dann etwas mitgeben kann. Sie waren gestern noch auch zu einer Marx-Veranstaltung in Kontakt mit dem Bundespräsidenten.
Ja, im Schloss Bellevue hat Frank-Walter Steinmeier Marx gewürdigt, was ich außergewöhnlich fand. Ich habe ihn dafür auch öffentlich belobigt, habe gesagt, das war mutig, aber richtig.
Das hätte Joachim Gauck vermutlich nicht gemacht.
Ja, ich weiß nicht, aber ich denke mal eher nicht. Das geht nicht. Der hat uns ja die Freiheit immer gepredigt, wobei Marx ja ein Philosoph der Freiheit war. Und ich habe dem Bundespräsidenten aber auch gesagt, in diesen bewegten Zeiten mit all ihren Verwerfungen und Auseinandersetzungen, wie das in den letzten Jahren dazugenommen hat, sehe ich seine Aufgabe, seine zentrale Aufgabe, einen Gravitationspunkt, als Gravitationspunkt der Demokratie, diesen Fliehkräften entgegenzuwirken und immer neben der Position auch die Negation zu Wort kommen zu lassen. Wenn wir alle den gleichen Einheitsbrei machen oder rühren, dann geht's schief.
Nicht? Das ist ja etwas, was viele auch fordern und den Eindruck haben, das passiert nicht mehr auf vielerlei Gebieten, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Wie kam denn Ihre Rüge da in diesem Podium? Da waren sicherlich viele Politiker anwesend. Wie kam denn Ihre Rüge da
nicht,
an?
Nicht gar nicht als Rüge, sondern ich wurde nachher von vielen beglückwünscht dazu, dass man immer endlich gesagt hat, wofür auch ein Bundespräsident da ist. Der ist ja nicht im politischen Tagesgeschäft.
Das sollte er doch eigentlich selber wissen.
Ja, aber vielleicht kennt man auch die Presse. Er wird, glaube ich, auch zu viel gebasht, weil er irgendwie nichts voranbringt. Ich finde, er macht einen guten Job, aber er sollte ihn vielleicht noch mutiger angehen. Das ist jetzt nicht sehr naturell, aber den Leuten zeigen, eigentlich gehören wir alle zusammen, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben. Und da kann er noch als Moderierender noch viel stärker wirken. Aber natürlich weiß er das selbst. Es ist ganz schwierig, gerade mit Ost und West. Das haben wir gestern wieder gemerkt. Es gibt unglaubliche Verletzungen. Ich hatte da noch so ein paar Sätze zum Osten gesagt. Ingo Schulze saß mit auf dem Panel. Nachher kam der letzte Ministerpräsident Hans Modrow, ein alter Mann, kam auf mich zu und hat gesagt, danke, danke, Sie haben uns unseren Stolz zurückgegeben. Sowas muss man ja, es geht nicht nur um Geld.
Morgen sind Sie in Trier und halten auch die Festrede. Können Sie uns vielleicht schon mal einen kurzen Eindruck geben, was ist so die Essenz Ihrer Rede?
Also erstmal will ich den Gästen dort im Theater zeigen, wie Marx entstanden ist, wie Marx sich selbst erfunden hat, wie ein großer Denker entsteht. Denn das steht im Vordergrund. Willy Brandt hat an gleicher Stelle in Trier 1977 einen großen deutschen Denker genannt. Und auch gesagt, was immer man aus ihm gemacht hat, das Bestreben nach Freiheit war sein wichtigstes Streben. Willy Brandt noch zu DDR-Zeiten.
So lautet Ihr Vorwort in der Marx-Biografie.
Ganz genau. Und also das ist der Ausgangspunkt. Am Ende werde ich ein bisschen auch zur SPD kommen, weil da viele SPD-Leute auch sitzen und denen sagen, die sollen jetzt mal aufhören, den Marx so anzufeinden oder so mit ihm zu fremdeln. Die können auch noch viel von dem lernen.
Aber es gibt natürlich auch viele Gründe, mit ihm zu fremdeln.
Ja, es gibt aber vor allen Dingen Gründe, mit dem Marxismus zu fremdeln. befremdeln mit dem, was aus Marx gemacht wurde. Wie Willy Brandt ja schon gesagt hat, was aus ihm gemacht wurde. Und für mich ist entscheidend, was er gesagt und geleistet hat und nicht, was man dann im 20. Jahrhundert vor allen Dingen in seinem Namen gemacht hat. Also in der Logik müsste man Jesus für die Inquisition verantwortlich machen und für die Kreuzzüge.
Aber hat Marx vielleicht nicht zu viel Kritik geäußert über Kapitalismus und zu wenig gesagt, wie man es anders machen könnte?
Er ist eher ein Diagnostiker, kein Therapeut. Aber er hat den Kapitalismus ja nicht nur kritisiert, er hat ihn gefeiert. Er hat gesagt, das ist eine absolut notwendige Phase, der unglaubliche Produktivkräfte freisetzt. Das ist ja auch Marx.
Aber Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ist auch Marx.
Ja, Proletarier, das wird immer so ein bisschen, glaube ich, missverstanden. In der Zeit, der Marx war nicht blöd, gab es ja kaum Proletarier. Das war in die Zukunft projiziert und heißt eigentlich Fabrikarbeiter. Das ist Proletarier.
Und die Industrialisierung hat er erlebt.
Ja, genau. Und die Fabriken wuchsen ja erst. Und wir haben genau das erlebt. Das Wort Proletarier mag ich überhaupt nicht. Plebs, das ist so. Damit meinen wir aber auch Leute, die auf der Straße rumhängen. Nein, er meint ganz klar Leute, die für ihr Geld arbeiten, in Fabriken, in ganz entfremdete Arbeit machen. Und es wurde dann ja eine Arbeiterpartei, die eben die SPD gegründet, noch zu seinen Lebzeiten. Und die hat auch 1912 zum ersten Mal die meisten Stimmen. Also Marx hat sehr für Demokratie gekämpft und hat gesagt, aber wir können nur was ändern, wenn wir zusammenhalten. Und interessanterweise, wenn ich das noch sagen darf, das Kapital ist heute so international, wie Marx sich das von den Arbeitern gewünscht hat.
Ja, und er hat ja eben gesagt, es kommt darauf an, etwas zu verändern. Hat Marx die Welt verändert?
In seinem Gefolge ist sie verändert worden. Er hat als Politiker nicht viel erreicht, das muss man sehen. Marx ist sozusagen, strahlt in die Zukunft. Da gibt es ein Beispiel bei Einstein. Einstein hat vor über 100 Jahren vorausgesagt, aufgrund seiner allgemeinen Relativitätstheorie, es müsste etwas geben wie Gravitationswellen bei schweren kosmischen Ereignissen. 100 Jahre hat man daran gesucht, vor 2 Jahren wurden sie entdeckt. Jetzt können wir wirklich fast bis an den Anfang des Universums gucken. Das ist etwa die Zeitspanne. Marx hat uns so viel gesagt über unsere Welt, wie die funktioniert, wie auch alles zur Ware werden muss, wie das Kapital um die Erde geht. Und jetzt eben, das ist auch schon bei ihm, er sagt, alle Ökonomie ist eine Ökonomie der Zeit. Also wie wir jetzt angefangen haben, Zukunft zu kaufen. Wir kaufen ja immer mehr, Amazon hat ja nicht den Wert jetzt, in der Börse bezahlt wird. Oder wenn irgendein Chinese in Afrika Land kauft, dann kauft er sozusagen, preist er die Ernte des Engels auch schon mit ein. Wir wetten ja schon immer tiefer in die Zukunft und mit diesen Wetten handeln wir auch noch. Und da entstehen eben, und das ist ja Marx' großes Verdienst, diese Krisen. Er hat ja zum ersten Mal die Krisentheorie aufgestellt.
Also insofern lohnt es sich, sich mit seinem Werk zu befassen. Das können wir als Schlusswort zusammenfassen.
Ja, vielen Dank.
Ich sage Dankeschön an Jürgen Neffe.
Eins gehört.